Willkommen zu Artikel 7. Wir reden in diesem Podcast über Menschenrechte in der Schweiz. Dass die Schweiz kein Musterland ist in Sachen Menschenrechte, wissen wir mittlerweile, aber manchmal ist es kompliziert zu erklären, warum. Und das hat damit zu tun, dass Menschenrechte immer zwei Seiten haben, nämlich einerseits garantieren sie bestimmte Rechte, andererseits, und das vergessen wir manchmal, sind Menschenrechte eben auch Triebfedern für gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen. Und darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Christoph Keller und ich begleite euch durch diese und die weiteren Episoden in dieser zweiten Staffel von Artikel 7. Und bei mir ist Elisabeth Jolla. Hallo Elisabeth.
Hallo und schön, dass ich da sein kann.
Elisabeth Jolla, du bist Rechtswissenschaftlerin, du bist akademische Co-Leiterin am Institut für Föderalismus der Universität Freiburg. Du leitest dort den Fachbereich Rechtsgutachten und Expertisen und du hast zuvor auch als Rechtsanwältin gearbeitet und nun hast du deine Dissertation abgeschlossen und diese Dissertation hat es in sich, weil du darin ein höchst sensibles Thema aufgreifst, nämlich das Thema Gleichstellung und Verbot von Diskriminierung von Geschlechtern. Jetzt, bevor wir einsteigen, Elisabeth, würde ich einfach gerne wissen, was hat dich an diesem Thema gereizt?
Also ehrlich gesagt wollte ich zuerst eigentlich ein anderes Thema bearbeiten, das schon auch einen Zusammenhang hat, nämlich das Verhältnis zwischen Religionsfreiheit und Geschlechterdiskriminierungsverbot. Dabei habe ich dann aber im Zuge der Arbeiten festgestellt, dass beim Diskriminierungsverbot extrem viele Unklarheiten und auch Inkohärenzen bestehen. Und ich wollte verstehen, was Diskriminierung eigentlich ist, und habe irgendwie einfach keine befriedigenden Antworten gefunden. Und irgendwann war ich dann so tief drin, dass ich realisiert habe, es lohnt sich, ein Buch nur zum Geschlechtsdiskriminierungsverbot zu schreiben. Und wenn ich die Religionsfreiheit dann auch noch hineinnehme, dann bin ich in 20 Jahren noch dran. Und so bin ich bei diesem Thema dann gelandet.
Also du hast dich richtiggehend eingegraben in dieses Thema. Und jetzt, wenn wir diesen zentralen Artikel in der Bundesverfassung uns anschauen, Artikel 8 der Bundesverfassung, da geht es ja um die Gleichstellung von Mann und Frau. Und in einer Zeit, in der die Geschlechter ja divers werden, in einer Zeit, in der wir auch über non-binäre Geschlechterzuschreibungen und Identitäten sprechen, tönt ja schon mal dieser Artikel 8 BV ein bisschen altbacken.
Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das ist eine binäre Formulierung und natürlich kann man diese Formulierung aus heutiger Sicht in Frage stellen, weil sie ein binäres Muster und alle damit verbundenen Zuschreibungen natürlich auch reproduziert. Nicht zuletzt durch die Verwendung des Singulars Mann und Frau, als ob es den Mann und die Frau gäbe. Außerdem schließt die Formulierung Personen aus, die der binären Geschlechterordnung nicht entsprechen. Aber gleichzeitig ist natürlich die binäre Geschlechterordnung ein Ordnungsprinzip in der Gesellschaft. Sie prägt uns und den Platz, den wir in der Gesellschaft einnehmen, ob wir wollen oder nicht. Formelle rechtliche Gleichstellung, die ist zwar weitgehend erreicht, aber die Strukturen, auch die rechtlichen Strukturen, wandeln sich nur langsam. Die binäre Formulierung hat deswegen meines Erachtens nach wie vor auch ihre Daseinsberechtigung. Und zugleich ist es aber notwendig, Geschlecht auch und gerade im Recht weiter zu denken und die Verletzungen und Ausschlüsse zu adressieren, die Menschen erfahren, die auf welche Weise auch immer gegen diese binäre Geschlechterordnung verstoßen.
So viel können wir sagen, es ist kompliziert. Aber der Fall, über den wir heute sprechen, der sieht relativ einfach aus. Es ist ein alltäglicher Fall. Ich sage es jetzt schon, es ist ein fiktiver Fall, aber kein fiktionaler Fall. Und trotzdem, wir werden das sehen, steckt in diesem Fall ganz viel Komplexität. Steigen wir ein. Amanda R., von Beruf gelernte Detailhandelsangestellte, kehrt nach dem Mutterschaftsurlaub an ihre Arbeitsstelle zurück. Sie arbeitet zu 100% als Abteilungsleiterin in einem Warenhaus. Ihre Tochter geht 3 Tage die Woche in die Kita, 2 Tage übernehmen ihre Eltern. Ihr Mann arbeitet ebenfalls zu 100%, aber nach etwa 3 Monaten merkt Amanda R., dass sie in eine Erschöpfung fällt. Tochter Cecilia schläft schlecht, sie braucht morgens und abends viel Betreuung. Kurz, Amanda R. spürt, dass sie die Doppelbelastung von Vollzeitarbeit und Kinderbetreuung nicht mehr stemmen kann. Ihr Mann möchte sich zwar mehr um Tochter Cecilia kümmern, aber Teilzeit liegt bei ihm gerade nicht drin, weil bei ihm eine Beförderung ansteht. Also spricht Cecilia beim Personaldienst des Warenhauses vor und bittet um eine Arbeitszeitreduktion auf 60%. Das, sagte die Personalchefin, liege leider nicht drin. Als Abteilungsleiterin müsse sie zu 100% verfügbar sein. Sie müsse sich anders organisieren. Amanda R. fühlt sich ungerecht behandelt. Sie hat das unbestimmte Gefühl, für ihre Mutterschaft, also auch für ihr Geschlecht, irgendwie bestraft zu werden. Sie wendet sich an eine Anwältin, die ihr allerdings erklärt, sie könne sich nur auf eine Diskriminierung berufen, wenn sie nachweisen könne, dass zum Beispiel andere Frauen in der Warenhauskette ihr Pensum reduzieren konnten oder wenn Männer dies hätten tun können. Weil sie diesen Nachweis aber nicht erbringen kann, das Warenhaus gewährt Abteilungsleiterinnen tatsächlich in keinem Fall Teilzeit, kündigt Amanda R. ihre Stelle und nimmt eine Position als Teilzeitverkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft an, mit sehr viel schlechterer Entlöhnung, mit Folgen für ihre Sozialversicherung und so weiter. Elisabeth Jolle, wir haben den Fall jetzt gehört und ich kann mir vorstellen, wenn du dir das anhörst, dann geht dir einiges durch den Kopf.
Ja, in der Tat geht mir einiges durch den Kopf und ich möchte vielleicht zuerst gar nicht direkt auf die rechtliche Ebene gehen, sondern zuerst mal einfach auf der persönlichen Ebene das mal anschauen. Und da frage ich mich zuerst, was hat Amanda und was hat auch ihre Tochter wohl alles durchmachen müssen, damit Amanda es überhaupt geschafft hat, nach dem Mutterschaftsurlaub direkt mit 100% wieder einzusteigen. Zum Beispiel frage ich mich, hat Amanda R. ihre Tochter wohl gestillt? Stillt sie sie immer noch oder musste sie wegen der Arbeit abstillen? Der Mutterschaftsurlaub, der ist ja nur 14 Wochen, obwohl Babys dann noch gar keine feste Nahrung zu sich nehmen können. Und das stellt viele Familien vor große Herausforderungen. Und was die Arbeitsteilung von Amanda R. und ihrem Ehemann angeht, geht mir durch den Kopf. Ja gut, bei ihm passt es nicht, aber bei ihr passt es ja auch nicht. Sie verliert ihren Job in der Folge. Und eben trotzdem, trotz dieser Konsequenzen, reduziert sie, weil es jemand machen muss, damit das Familiensystem nicht kollabiert. Und weil Frauen eben auch so sozialisiert sind, dass sie sich dann zuständig fühlen. Während Männer Fürsorge und damit auch Verletzlichkeit eher abspalten. Die finanziellen Nachteile und Risiken, die trägt dann eben auch Amanda R. Die tragen auch die Frauen, falls sie sich dann vor allem trennen, ist das familienrechtliche Existenzminimum ihres Ehemannes geschützt. Wenn es nicht reicht, dann muss Amanda R. zur Sozialhilfe, nicht er, mit entsprechenden Folgen. Und Amanda R. riskiert auch Lücken in der Altersvorsorge zum Beispiel.
Also eine ganze Reihe von, ich sage es jetzt mal, wirklich Diskriminierungen, die in diesem Fall drin stecken. Jetzt, wahrscheinlich wird dieser Fall ja gar nie vor Gericht verhandelt. Und doch ist das ein Fall, der eigentlich das Recht auch angehen sollte. Oder sehe ich das falsch?
Ja, unbedingt. Da muss ich vielleicht kurz differenzieren zwischen dem Gleichstellungsgesetz oder dem Diskriminierungsverbot des Gleichstellungsgesetzes und dem verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbot. Das Gleichstellungsgesetz, das enthält ein Verbot der Diskriminierung im Erwerbsleben, das eben sowohl für öffentliche Arbeitgeber, also den Staat als Arbeitgeber, wie auch für private Arbeitgeber gilt. Und hier haben wir es ja mit einer privaten Arbeitgeberin zu tun, eben mit diesem Warenhaus. Und das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot, aber das verpflichtet den Staat und abgesehen von der Lohngleichheit nicht direkt Private. Jetzt, was das Gleichstellungsgesetz anbelangt, da bin ich nicht Expertin, aber wahrscheinlich liegt hier keine Diskriminierung vor, denn das Gleichstellungsgesetz, das ist von einer vergleichenden Optik geprägt. Eine Diskriminierung liegt grundsätzlich dann vor, wenn eine Person oder Gruppe aufgrund ihres Geschlechts eine nachteiligere Behandlung erfährt als eine andere Person oder Gruppe des gegenteiligen Geschlechts. Das Gleichstellungsgesetz schützt auch vor nachteiliger Behandlung wegen einer Schwangerschaft, aber es vermittelt, wohl nach herrschender Auffassung, keine substanziellen Rechte im Zusammenhang mit Mutterschaft, wie eben zum Beispiel ein Recht auf eine Pensumsreduktion. Man könnte diskutieren, ob die Arbeitgeberin ihre arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht hier verletzt hat, aber wahrscheinlich steht die Arbeitgeberin rechtlich auf der sicheren Seite. Verfassungsrechtlich betrachtet steht der Fall exemplarisch für die Problematik, dass Personen, die unbezahlte Fürsorgearbeit leisten, rechtlich ungenügend abgesichert sind. Und unbezahlte Care-Arbeit ist ein Armutsrisiko. Und das geht das Recht, das geht das Verfassungsrecht durchaus etwas an. Dass es nämlich Amanda R. war, die ihre Stelle zugunsten einer schlechter bezahlten, aber besser mit der Fürsorge um ihre Tochter vereinbaren Stelle aufgegeben hat, ist kein Zufall. Statistisch gesehen wird unbezahlte Care-Arbeit oder auch schlecht bezahlte Care-Arbeit weit überwiegend von Frauen geleistet. Und das hat mit historisch vielfach sedimentierten Zuschreibungen zu tun, das hat mit der Geschlechterordnung zu tun. Kann man denn jetzt juristisch betrachtet von Gleichberechtigung sprechen, wenn die einen im Alter eine gute Rente haben und die anderen, obwohl sie ebenso ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, knapp über die Runden kommen, weil ihre Arbeit, Arbeit, ich betone es nochmals, die für das Überleben der Gesellschaft fundamental ist, nicht entlöhnt wurde?
Wir sind mitten im Problem. Danke für diese Einschätzung, Elisabeth Joller. Und ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt direkt in diese Verfassungsstufe ein, eben zu diesem bereits angesprochenen Artikel 8 der Bundesverfassung, wo diese ganze Problematik, die du jetzt skizziert hast, verborgen ist. Ich lese den Artikel gleich mal vor. Absatz 1 lautet: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2. Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Absatz 3 von Artikel 8 BV. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal verstehen, wie die heutige Rechtslehre diesen so wichtigen Grundsatz in unserem Recht denn versteht, wenn es um Frauen und Männer geht. Und wir beginnen vielleicht gleich mit diesem Absatz 3 von Artikel 8 der Bundesverfassung. Da, wo es eben heißt, Mann und Frau sind gleichberechtigt.
Ja, und da möchte ich mit einem kleinen historischen Exkurs starten. Absatz 2 und 3 von Artikel 8 der Bundesverfassung sind ja vergleichsweise neu. Von diesen drei zitierten Verfassungsbestimmungen war nur die erste bereits in der ursprünglichen Bundesverfassung von 1874 enthalten, nämlich die Bestimmung, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Gleichheit vor dem Gesetz heißt aber nicht strikte Gleichbehandlung, sondern die Rechtsgleichheit verlangt, Gleiches nach Maßgabe seiner Gleichheit gleich zu behandeln und Ungleiches nach Maßgabe eben ungleich. Und wann aber etwas als gleich oder als ungleich zu gelten hat, beantwortet diese Formel nicht. Und deswegen ist sie eben nur scheinbar klar. Wann etwas als gleich oder ungleich zu gelten hat, das ist eine Wertungsfrage. Und im 19. Jahrhundert und auch in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts wurde eben das Geschlecht als relevanter Unterschied betrachtet, der Ungleichbehandlungen rechtfertigen kann. Klagen von Frauen, die Rechtsgleichheit einforderten, zum Beispiel den Zugang zum Anwaltsberuf oder gleichen Lohn oder politische Mitbestimmung, die wurden deshalb immer wieder abgewiesen. 1981 dann wurde eben die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Verfassung verankert, der heutige Absatz 3, wo es heißt, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Und dieser Absatz wurde und wird gerade auch vor diesem historischen Hintergrund vom Bundesgericht als Verbot rechtlicher Differenzierungen verstanden. Das Geschlecht soll eben kein rechtserheblicher Aspekt mehr sein.
Und was bedeutet das jetzt genau? Da geht es ja im Wesentlichen um dieses biologische Geschlecht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau, das kann man vielleicht so sagen, oder das ist auf jeden Fall nach der Auslegung des Bundesgerichts der Fall. Nach diesem Verständnis darf das Recht Männer und Frauen in einem biologischen Sinne nicht unterschiedlich behandeln. Das Recht soll eben sexblind sein. Und es bedeutet auch, dass sich auf die Gleichberechtigung der Geschlechter Frauen und Männer gleichermaßen berufen können. Die Gleichheitskonzeption von Artikel 8 Absatz 3 der Bundesverfassung ist in diesem Sinne symmetrisch.
Und da gibt es ja durchaus auch jetzt Kritik, oder gab es von Anfang an Kritik an diesem Artikel 8 Absatz 3, gerade auch von der feministischen Bewegung, die ja auch für diesen Artikel gekämpft hat, weil eben, wie du sagst, dieser Artikel 8 Absatz 3 auf beide Seiten hin gelesen werden kann.
Ja, genau. Also dass das Recht zum Beispiel keine Geschlechterrollen festschreiben darf, wie etwa, dass die Ehefrau für den Haushalt zuständig ist. Und das war ja nach altem noch in den 80er Jahren geltenden Eherecht der Fall, dass das Recht ausdrücklich gesagt hat, die Ehefrau führt den Haushalt. Und dass eben solche Zuschreibungen im Recht nicht mehr zulässig sein sollen, das ist natürlich wirklich eine ganz wichtige Errungenschaft. Aber wenn das Diskriminierungsverbot auf ein solches Differenzierungsverbot reduziert wird, dann reicht es eben zur Überwindung gesellschaftlicher Ungleichheit nicht weit her. Und es läuft dem Ziel der tatsächlichen Gleichstellung unter Umständen sogar zuwider. Es erlaubt die Angleichung an den männlichen Standard, dass zum Beispiel also Frauen ebenso wie Männer eine berufliche Karriere verfolgen können. Es bewirkt aber keine grundlegende Änderung der gesellschaftlichen Strukturen. Zum Beispiel nützt es ja wenig, wenn Frauen genau wie die Männer Karriere machen dürfen, aber Erwerbsarbeit nicht mit Familienarbeit vereinbar ist. Denn irgendwer muss die Familienarbeit ja leisten.
Das Beispiel Amanda R.
Genau. Und hier kommt ein weiterer wichtiger Punkt ins Spiel. Die Analyse der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Artikel 8 Absatz 3, die zeigt, dass die Rechtsfigur der indirekten Diskriminierung nur im Bereich der Lohngleichheit anerkannt ist. In anderen Bereichen hat aber das Bundesgericht wiederholt erklärt, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter bei formal geschlechtsneutralen Rechtssätzen eben nicht tangiert ist, auch wenn die nachteiligen Rechtsfolgen überwiegend Frauen treffen. Zum Beispiel bei der sogenannten Mankoteilung, ich habe es bereits erwähnt, familienrechtlich ist das Existenzminimum des Unterhaltspflichtigen geschützt. Wenn das Familieneinkommen bei einer Trennung nicht ausreicht für zwei Haushalte, muss nur die Unterhaltsberechtigte zur Sozialhilfe. Und die Unterhaltsberechtigten, also die, die Unterhalt erhalten, sind in der gesellschaftlichen Realität eben fast immer die Frauen, weil sie auch fast immer oder überwiegend für die Fürsorgearbeit zuständig sind. Und obgleich das so ist, obgleich diese Regelung überwiegend Frauen benachteiligt, stellt die einseitige Mankotragung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kein Problem der Geschlechtergleichheit dar.
Also da sind wir weit weg von dieser tatsächlichen Gleichstellung, was ich in der Verfassung lese. Jetzt wird ja heute, Elisabeth Joller, immer wieder über Geschlechterquoten diskutiert, dass gerade auch im Geschäftsleben eben Geschlechterquoten eingeführt werden sollen, auch in der akademischen Lehre und so weiter und so fort. Wie steht es da? Gibt es überhaupt Raum für sowas oder wie siehst du das?
Also nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung sind Quoten durchaus nicht in jedem Fall unzulässig. Sie sind aber mit einer sehr hohen Rechtfertigungslast verbunden. Weil wenn eben die Gleichberechtigung der Geschlechter als Differenzierungsverbot ausgelegt wird, dann stehen Quotenregelungen automatisch in einem Widerspruch zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Sie sind dann eben nur unter sehr restriktiven Bedingungen zulässig. Sie müssen gerechtfertigt werden.
Du führst aus in deiner Dissertation, dass eben nach diesem Artikel 8 Absatz 3 der Bundesverfassung, über den wir sprechen hier, eben auch immer wieder von Männern angerufen wurde, um jetzt Privilegien, die eigentlich Frauen zugestanden wurden, für sich in Anspruch zu nehmen. Also da geht der Schuss dann rechtlich gewissermaßen nach hinten los, oder wie soll ich das verstehen?
Ja, genau, also nach altem Eherecht, wie gesagt, war es ja sogar gesetzlich festgeschrieben, dass die Ehefrau für den Haushalt zuständig ist. Und Frauen hatten aufgrund dieser ihnen zugedachten Rolle gewisse Rechte, die Männer nicht hatten. Oder waren von bestimmten Pflichten befreit. Und solche Regelungen, solche Bestimmungen wurden von Männern immer wieder angefochten, mit Erfolg. Das jüngste Beispiel ist das Urteil des EGMR betreffend die ungleiche Behandlung von Witwen und Witwern. Diese Ungleichbehandlung, die wurde vom EGMR für konventionswidrig erklärt. Und nun ist es ja nicht falsch, rechtliche Differenzierungen nach dem Geschlecht in Frage zu stellen. Im Gegenteil, eine Regelung, die Frauen bei der hinterlassenen Rente privilegiert, schreibt die gesellschaftliche Vorstellung fest, dass Frauen gewissermaßen die Versorgten und Männer die Versorger sind und es deswegen die Frauen sind, die eine Witwenrente brauchen.
Das wollen wir ja nicht unbedingt.
Genau. Die politische Lösung zur Umsetzung des Urteils des EGMR sieht nun aber nicht etwa vor, dass Witwer die gleichen Ansprüche haben sollen, die bisher Witwen zustanden, sondern dass die bisherigen Ansprüche von verwitweten Frauen reduziert werden. Es ist absehbar, dass dies zu einer weiteren Zunahme des Gender Income Gap und des Anteils armutsbetroffener Frauen führen wird, dass also gesellschaftliche Ungleichheit durch diese rechtliche Gleichstellung noch verstärkt wird.
Also eine Nivellierung nach unten, die am Schluss die Frauen bestraft. Jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, Elisabeth Joller, dann ist dieser Absatz 3 von Artikel 8 der Bundesverfassung nicht so griffig oder hat nicht so sehr gegriffen, wie wir das uns vorstellen würden, wenn wir die Verfassung lesen. Mann und Frau sind gleichberechtigt und das Gesetz sorgt für die tatsächliche Gleichstellung.
Also tatsächlich hat dieser Artikel sehr große Änderungen im Rechtssystem bewirkt. Es hat ganze Rechtsetzungsprogramme gegeben, die eben der Ausradierung von solchen rechtlichen Ungleichbehandlungen gewidmet waren. Das Eherecht, das wurde angepasst. Vieles hat lange gedauert, zum Beispiel das Namensrecht, das erst 2013 geändert wurde. Aber es hat sich schon vieles verändert. Allerdings wurden die meisten dieser Veränderungen auf dem politischen Weg erreicht. Rechtlich, also mit Mitteln des Rechts erkämpfte Veränderungen, die sind nicht sehr groß an der Zahl und eben vielfach waren es dann eben solche Regelungen, die eigentlich Frauen privilegierten. Es gibt natürlich schon wahnsinnig bedeutsame Urteile, zum Beispiel dasjenige zum Frauenstimmrecht in Appenzell. Aber im Großen und Ganzen war jetzt, wenn man sich die einfach jetzt die auf dem juristischen Weg erkämpften Veränderungen anschaut, das war doch relativ bescheiden. Und vor allem ist das Problem, dass er jetzt eben heute diese rechtliche Gleichstellung, wenn man sie jetzt eben auf eine so eine formell rechtliche Gleichstellung reduzieren will, dass eben das Recht sexblind sein soll, das ist ja heute weitgehend erreicht. Und wenn man halt Artikel 8 Absatz 3 der Bundesverfassung auf ein solches Differenzierungsverbot reduzieren will, dann hat es heute eigentlich kaum noch Relevanz.
Also es war politisch wichtig, weil es Gesetzgebungsprozess in Gang gesetzt hat, aber rechtlich vor Gerichten und so weiter nicht sehr bedeutsam. Anders jetzt argumentierst du, ist der Fall mit Absatz 2 von Artikel 8 der Bundesverfassung, der ja eine ganze Reihe von materiellen Gründen und Voraussetzungen für Diskriminierungen nennt. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, also eine Person darf nicht wegen ihrer Lebensform diskriminiert werden, nicht wegen ihres Alters oder eben auch nicht wegen ihres Geschlechts. Jetzt, was ist die Bedeutung dieses Absatz 2, Elisabeth Joller?
Also dieser Absatz 2, der ist für die Gleichberechtigung der Geschlechter oder für das Geschlechtsdiskriminierungsverbot insofern von großer Bedeutung, als da eben aufgezeigt wird, dass auch ein anderer Weg möglich wäre oder dass Diskriminierungsverbote natürlich auch anders ausgelegt werden können als im Sinne eines Differenzierungsverbots. Im Bereich von Absatz 2 geht die Rechtsprechung des Bundesgerichts viel stärker in Richtung materieller und nicht bloß formeller Gleichheit. Das Verbot der indirekten Diskriminierung ist zum Beispiel im Bereich von Absatz 2 ganz klar anerkannt. Und meines Erachtens gibt es verschiedene materielle Teilgehalte, die in der Rechtsprechung des Bundesgerichts angedeutet werden. Also so können zum Beispiel die Formulierungen des Bundesgerichts zur direkten Diskriminierung als symmetrisches Verbot der Stereotypisierung gedeutet werden, während die Rechtsprechung zur indirekten Diskriminierung als Verbot der Schlechterstellung von Personen verstanden werden kann, von Personen, die in einem bestimmten gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnis benachteiligt werden.
Erläuterst du ganz kurz den Unterschied zwischen direkter Diskriminierung und indirekter Diskriminierung? Der Begriff ist jetzt ein paar Mal gefallen.
Ja, also unter direkter Diskriminierung wird eine direkte Anknüpfung an ein Merkmal verstanden, das eben von Artikel 8 Absatz 2 erfasst ist. Also gewisse werden dort namentlich genannt, du hast sie aufgeführt, eben unter anderem das Geschlecht, aber auch Rasse, Behinderung und so weiter. Eine Diskriminierung liegt vor oder eine direkte Diskriminierung liegt vor, wenn das Recht ungerechtfertigterweise direkt an diese Merkmale anknüpft, also eben Differenzierung trifft, gestützt auf diese Merkmale. Und von einer indirekten Diskriminierung spricht man dann, wenn Rechtsakte oder wenn ein Rechtsakt zwar nicht direkt eben an diese Merkmale anknüpft, aber die nachteiligen Folgen eines Rechtsaktes eben überwiegend Personen treffen, die ein solches Merkmal auf sich vereinen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bleibt bei alledem im Verhältnis von Mann und Frau und darüber hinaus die grundsätzliche Frage ein Stück weit offen, und das war ja auch die Triebfeder für deine Arbeit: Was ist denn eigentlich der Kerngehalt, um den es hier geht? Was wird hier eigentlich geschützt von diesem Artikel 8 Absatz 2 beziehungsweise von diesem Gleichstellungsgebot? Was ist der Kerngehalt, um den es hier geht?
Ja, ich möchte vielleicht nicht den Begriff des Kerngehalts verwenden, weil der hat ja auch eine juristische Bedeutung, insofern als eben der Kerngehalt von Grundrechten nicht angetastet werden darf. Mir geht es vielmehr um die Frage, wirklich, was ist eben im Kern eigentlich Diskriminierung? Und hier bleibt eben die Rechtsprechung des Bundesgerichts oder bleiben auch die herkömmlichen Auffassungen in der Lehre zum Diskriminierungsverbot letztlich eben unklar. Es bleibt unfassbar, was eigentlich eine Diskriminierung genau ausmacht. Und das ist nicht nur bei der Geschlechtsdiskriminierung so, sondern auch bei allen anderen Diskriminierungstatbeständen. Wie eben etwa die Diskriminierung wegen der Rasse oder Diskriminierung wegen einer Behinderung. Rechtsprechung und Lehre, die verknüpfen das Verbot der Diskriminierung mit der Menschenwürde. Das verleiht dem Diskriminierungsverbot einen gewissen substanziellen Gehalt. Untersagt ist eben nicht bloß die Anknüpfung an ein bestimmtes Merkmal, sondern es ist ein bestimmtes Behandlungsergebnis untersagt, nämlich eben eine Verletzung der Menschenwürde. Der zentrale Schwachpunkt liegt hier aber darin, dass es sich bei der Menschenwürde um einen hochgradig inhaltsoffenen Rechtsbegriff handelt. Wann eben die Menschenwürde verletzt ist, das ist überhaupt nicht klar. Und deswegen bleibt eben letztlich unklar, wann denn nun eine Ungleich- oder Gleichbehandlung gegen das Diskriminierungsverbot verstößt.
Und hier kommt ja jetzt wieder unser Fall ins Spiel. Die Menschenwürde nützt ja eigentlich Amanda R. ziemlich wenig, weil wir haben es festgestellt, mit ihrem Anliegen fällt sie irgendwie durch alle Maschen. Und wenn wir jetzt sagen würden, Amanda R., es tut mir leid, deine Menschenwürde ist verletzt, hat sie eigentlich doch nichts davon.
Ja, vor allem würden wahrscheinlich sehr viele Menschen der Aussage eben nicht zustimmen, dass ihre Menschenwürde da verletzt ist. Und das ist genau eben diese Unschärfe, die sich aus dieser Verwendung des Begriffs der Menschenwürde ergibt. Und das ist eben so, dass das Anliegen einer besseren Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit zwar durchaus als programmatische Vorgabe der Geschlechtergleichheit anerkannt ist, aber es ist nichts, was nach herrschender Auffassung justiziabel wäre. Und das Diskriminierungsverbot kann aber auch anders ausgelegt werden. Ich vertrete im Anschluss an die deutsche Rechtswissenschaftlerin Susanne Bär eine Konzeption des Diskriminierungsverbots als Hierarchisierungsverbot. Bei diesem Verständnis werden die gesellschaftlichen Missstände zum Ausgangspunkt genommen, zu deren Bekämpfung das verfassungsrechtliche Verbot der Diskriminierung historisch ja überhaupt erst geschaffen wurde. Beim Verbot der Diskriminierung geht es ja nicht einfach nur um unsachliche Ungleich- oder Gleichbehandlungen. Es stellt eine verfassungsrechtliche Antwort auf spezifische Unrechtserfahrungen dar, Unrechtserfahrungen, die eben aus gesellschaftlichen Strukturen der Ungleichheit resultieren, in denen Menschen als grundlegend anders markiert werden, abgewertet werden, marginalisiert und verfolgt werden. Und dadurch, eben durch diese Rückbesinnung auf diese gesellschaftlichen Missstände, wird konkret und fassbar, worum es beim Diskriminierungsverbot eigentlich geht.
Wir dürfen Lebensrealitäten, wir dürfen Menschen letztlich nicht hierarchisieren. Das wäre die Grundaussage, die du machst.
Ja, und vor allem müssen wir die Lebensrealitäten uns wirklich anschauen. Wir dürfen, wenn es beim Diskriminierungsverbot geht, eben nicht nur im Abstrakten, im Formelhaften verharren, sondern müssen wirklich den Blick auf die gesellschaftliche Realität richten.
Und da ist eben das Gebot der Nichtdiskriminierung dann eben eine Triebfeder auch für eine gesellschaftliche Veränderung. Und da schlägst du vor, Elisabeth Joller, dass die Rechtspraxis in Sachen Gleichstellung einen Schritt vorwärts macht oder vielleicht sogar zwei, drei Schritte vorwärts macht. Und das beginnt mit einem neuen Verständnis des Begriffs von Geschlecht, weil du kritisierst, dass die bisherige Lehre ja ein Stück weit stehen geblieben ist bei diesem sehr biologischen oder biologistischen Verständnis.
Ja, in weiten Teilen der Rechtsprechung spiegelt sich ein Alltagsverständnis von Geschlecht, das von zwei klar abgrenzbaren biologischen Geschlechtern ausgeht. Die Existenz von trans- und intergeschlechtlichen Menschen wird zwar durchaus anerkannt, doch der Zugang zu Geschlecht, der bleibt ein rein biologisch-medizinischer. Die entscheidende Frage für das Bundesgericht lautet, ob sich die Geschlechter biologisch betrachtet hinreichend stark unterscheiden, um eine ungleiche Behandlung zu rechtfertigen. Zum Beispiel bei der Schwangerschaft, das ist so ein Bereich, wo in der Rechtsprechung Ungleichbehandlungen zulässig sind, weil da eben ein biologischer Unterschied feststellbar ist. Ansätze hingegen, die Geschlecht im Anschluss an die Geschlechterwissenschaften als Ergebnis von sozialen Konstruktionsprozessen verstehen, hat das Bundesgericht ausdrücklich zurückgewiesen. Und das Adjektiv biologistisch, das du ja auch verwendet hast, deutet hier darauf hin, dass diese Sichtweise eben scheinbar wissenschaftlich daherkommt, aber wichtige Aspekte von Geschlecht einfach ausblendet. Und das ist nicht einfach Zufall oder ein einfacher Irrtum, sondern die Naturalisierung von Geschlecht und die Negierung von gesellschaftlichen Konstruktionsprozessen, über die sich ja die Bedeutung von Geschlecht in der Gesellschaft erst verstehen lässt. Das ist ein Fundament des Sexismus.
Demgegenüber schlägst du jetzt vor, dass eben eine künftige Praxis, eine künftige Rechtspraxis auf die tatsächliche gesellschaftliche Praxis der Ausgrenzung und der Hierarchisierung abstellt, und zwar nicht nur eben aufgrund eines biologischen Geschlechts, sondern darüber hinaus. Kannst du das kurz erläutern, was da denn Unterschied denn ausmacht?
Bei einem Verständnis des Diskriminierungsverbots als Verbot der Hierarchisierung beziehen sich eben einzelne verfassungsrechtliche Diskriminierungstatbestände nicht auf Merkmale im Sinne von persönlichen Eigenschaften, sondern bezeichnen jeweils eine bestimmte gesellschaftliche Praxis der Hierarchisierung. Der Geschlechtsbezug wird dann also ausschließlich sozial bestimmt. Und das heißt übrigens nicht, dass biologische Unterschiede negiert werden. Sie sind aber diskriminierungsrechtlich schlicht nicht der entscheidende Punkt.
Und auf was läuft das jetzt ganz konkret dann hinaus in deiner Vorstellung, wenn wir eine mögliche Rechtspraxis uns vorstellen?
Eben, es geht ja um gesellschaftliche Dynamiken der Hierarchisierung, und es ist natürlich dann wichtig zu bestimmen, um welche Praxis der Hierarchisierung es bei den einzelnen Diskriminierungstatbeständen geht. Und beim Verbot der Geschlechtsdiskriminierung ist das eben, wie gesagt, der Sexismus. Dieser operiert mit der Einteilung von Menschen in starre Geschlechterkategorien und mit den damit verbundenen Zuschreibungen und Erwartungen. Sexismus als gesellschaftliches System der Dominanz manifestiert sich durch die ungleiche Verteilung von Ressourcen, Anerkennung von Privilegien und von Macht entlang der Geschlechterlinien. Und die hierarchisierende Dynamik, die wirkt dabei eben in zweifacher Weise. Also einerseits wird in der binären Oppositionierung von weiblich und männlich das Weibliche eben sexualisiert und abgewertet. Und andererseits werden an die Geschlechtskategorien aber spezifische Erwartungen geknüpft, und es wird mit Missachtung gestraft, wer diesen Erwartungen nicht entspricht.
Das bedeutet, eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts liegt immer dann vor, wenn eine Person wegen ihrer sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität ausgegrenzt wird. Allerdings kann eine solche Diskriminierung auch dann stattfinden, das schreibst du auch in deiner Dissertation, genau dann, wenn eben Frauen gesellschaftliche Normen erfüllen. Und das wäre ja zum Beispiel jetzt beim Fall von Amanda R. genau der Fall.
Ja, genau. Also Frauen werden im Berufsleben benachteiligt, wenn sie sich nicht den Erwartungen an ihr Geschlecht entsprechend verhalten, zum Beispiel wenn sie zu wenig weiblich auftreten. Sie werden aber eben auch benachteiligt, wenn sie das tun, was von ihnen erwartet wird, nämlich sich um Kinder und um andere fürsorgebedürftige Personen zu kümmern. Und genauso werden Frauen beschimpft, geschlagen, misshandelt, vergewaltigt, wenn sie zu wenig weiblich sind. Und sie werden aber auch beschimpft, geschlagen, misshandelt und vergewaltigt, wenn sie gesellschaftliche Normen erfüllen. Die Abwertung von Frauen ist wirklich der zentrale Pfeiler des Sexismus. Und gleichzeitig ist das Konzept der Erwartung eben schon auch ein nützliches Konzept im Bereich der Geschlechtsdiskriminierung. Menschen, die nicht das jeweils andere Geschlecht lieben, zum Beispiel, die widersprechen den Erwartungen an Geschlecht, Und wenn sie deswegen benachteiligt werden, dann liegt ein Geschlechtsbezug eben vor. Das Gleiche gilt bei Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht dem Geschlecht entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, oder die sich überhaupt weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Sie verstoßen gegen die ganz grundlegende Erwartung, dass Geschlecht eine natürliche Tatsache ist, die eben feststeht und die keiner Änderung zugänglich ist. Und dort lässt sich der Geschlechtsbezug mit dem Konzept der Erwartung eben adäquat herstellen.
Das Ganze, und das erläuterst du in deiner Dissertation ja ausführlich, hat, wenn wir die Rechtspraxis zur Diskriminierung jetzt neu denken würden, ziemlich weitreichende Folgen.
Ja, ich verstehe Diskriminierung im verfassungsrechtlichen Sinn als Verstärkung oder Aufrechterhaltung von gesellschaftlicher Asymmetrie. Das heißt, der Staat handelt diskriminierend, wenn er gesellschaftliche Strukturen der Ungleichheit verstärkt oder perpetuiert.
Und das führt jetzt dazu, dass du in deiner Konzeption der Antidiskriminierungspraxis den Staat als einen Verpflichteten siehst. Du forderst, dass er gesellschaftliche Hierarchien und Ungleichheiten auch ins Zentrum rückt, dass er auch als Gestalter auftritt, um diese Diskriminierungen aufzuheben.
Ja, ich habe mich ja eben mit dem verfassungsrechtlichen Verbot der Diskriminierung befasst. Das Recht, nicht diskriminiert zu werden, das ist ein Grundrecht, und Grundrechte verpflichten grundsätzlich den Staat, nicht Privatpersonen. Und insofern habe ich mich natürlich mit dem staatlichen Handeln auseinandergesetzt. Und der Staat ist meines Erachtens insofern als Gestalter von Gleichheit gefordert, als er eben durch sein eigenes Handeln gesellschaftliche Ungleichheit nicht verstärken oder perpetuieren darf. Und staatliches Handeln wird dabei sehr weit verstanden. Es kann in Rechts- ebenso wie in Realakten, in aktivem Tun ebenso wie in Unterlassungen, in der Regulierung ebenso wie in der Nichtregulierung bestimmter Sachverhalte bestehen. Und eine Konsequenz aus der Konzeption als Hierarchisierungsverbot ist, dass beim Diskriminierungsverbot von einem Schutzbereich gesprochen werden kann. Anders als das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot verpflichtet das Diskriminierungsverbot den Staat nicht einfach zu sachgerechter Differenzierung, sondern das Diskriminierungsverbot richtet sich gegen bestimmte gesellschaftliche Ungleichheiten, die sich in typischen Benachteiligungen und Verletzungen äußern. Im Falle des Sexismus, insbesondere sexistische Gewalt gegen Frauen und LGBTIQ-Personen und eben auch zum Beispiel die ökonomische Marginalisierung von Frauen, die aus der Zuweisung von Frauen in die private Sphäre resultiert. Der Staat ist jetzt nicht nur gehalten, solche Verletzungen selbst zu unterlassen, das wäre die abwehrrechtliche Dimension des Diskriminierungsverbots, sondern er ist unter Umständen auch verpflichtet, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen vor Verletzungen zu schützen und um ein gewisses Mindestmaß an distributiver Gerechtigkeit in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu gewährleisten. Das Diskriminierungsverbot enthält also auch Schutz- und Leistungspflichten.
Und das würde jetzt, wenn wir zurückkommen zu unserem Anfangsfall, Elisabeth Joller, das würde jetzt bedeuten, der Staat dürfte auch in der Situation von Amanda R. nicht einfach wegschauen und sagen, ist jetzt halt so, sondern staatliches Handeln, auch politisches Handeln, rechtssetzerisches Handeln würde bedeuten, dass zum Beispiel im Arbeitsgesetz eine Klausel eingeführt wird, wer Elternschaft antritt, hat ein Anrecht auf Teilzeitarbeit.
Ja, genau, das wäre jetzt ein politisches Postulat auch, das sich aus dem Geschlechtsdiskriminierungsverbot ableiten lässt. Im Fall von Amanda R. muss man sich eben die Frage stellen, ob die Rechte bei Mutterschaft und Elternschaft genügend sind oder ob es eben Instrumente bräuchte, wie eben zum Beispiel einen Anspruch auf eine Pensumsreduktion, aber auch wie zum Beispiel eine Elternzeit, die es Eltern erlaubt, für die Betreuung von Kindern die Erwerbsarbeit zu unterbrechen und danach wieder in ihren ursprünglichen Job zurückzukehren, oder auch Anpassungen in der beruflichen Vorsorge, damit Eltern von kleinen Kindern während eines unbezahlten Urlaubs oder eben während einer Elternzeit versichert bleiben, ohne Risikobeiträge bezahlen zu müssen und ihnen in dieser Zeit vielleicht sogar Altersgutschriften angerechnet werden. Jetzt ist die Frage, handelt es sich beim Ruf nach solchen Instrumenten wirklich nur um politische Postulate oder eben um eine programmatische Vorgabe des Geschlechtsdiskriminierungsverbots? Oder ist es nicht auch ein Erfordernis des Rechts, und zwar ein justiziables Recht, dass Menschen, die Fürsorgearbeit leisten, die also Arbeit leisten, die für uns als Gesellschaft von enormer Bedeutung ist, dass solche Menschen nicht in Armut oder prekäre Abhängigkeiten geraten? Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass es am demokratischen Gesetzgeber liegt, zu entscheiden, welche Risiken er wie sozialversicherungsrechtlich absichert. Aber wenn das Gesetzesrecht so ausgestaltet ist, dass in der gesellschaftlichen Realität systematisch die einen durch die Maschen fallen, dann geht das Verfassungsrecht schon etwas an, finde ich.
Wir haben es gehört, Elisabeth Joller. Menschenrechte, auch das Diskriminierungsverbot, sind nicht starr, sondern stehen im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung. Du schlägst hier tatsächlich innovative neue Wege vor. Wie siehst du die Realisierungschancen deines Vorschlags, deines Projekts?
Nun ja, ich bin da realistisch. Es ist ein weiter Sprung zwischen meiner Interpretation des Geschlechtsdiskriminierungsverbots und der Rechtsprechung des Bundesgerichts oder auch der herrschenden Lehre. Aber gerade gestern durfte ich einen Vortrag der wundervollen Elisabeth Holzleitner hören, und sie hat in einem ganz ähnlichen Kontext die berühmte Aussage von Audre Lorde zitiert: The master's tool will never dismantle the master's house. Und zu diesem master's tool gehört auch und gerade das Recht. Man kann damit kleine Rädchen im System drehen, aber ist es auch das Instrument, um radikale Veränderungen herbeizuführen? Sicherlich, davon bin ich überzeugt, kann das Recht zum Wandel beitragen. Es braucht in allen Disziplinen und Kontexten Menschen, die das Bestehende hinterfragen und andere Wege aufzeigen. Und darin sehe ich ein bisschen die Bedeutung meines Buchs als eine von vielen Stimmen, die aufzeigen wollen, wie man es eben auch noch machen könnte. Und gemeinsam können wir etwas erreichen.
Staying with the trouble, wie das Donna Haraway sagen würde. Ganz herzlichen Dank, Elisabeth Joller.
Danke dir.
Das war Episode 16 von Artikel 7 mit Elisabeth Joller, akademische Co-Leiterin am Institut für Föderalismus der Universität Freiburg. Ihre Dissertation trägt den Titel Das verfassungsrechtliche Verbot der Geschlechterdiskriminierung als Verbot der heterosexistischen Diskriminierung. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch, wird realisiert von podcastlab.ch. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen, auf der Webseite von humanrights.ch, auch auf podcastlab.ch. Und vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einstehen für die Menschenrechte und vor allem auch für die Idee der Gleichstellung der Geschlechter, und zwar aller Geschlechter, sagt Christoph Keller.